Wir leiden eigentlich seit Jahren unter einem Rückgang von öffentlichen Aufträgen für kleinere und mittlere Büros. Das liegt daran, dass die Verwaltungen zusammengespart worden sind und im Grunde die Digitalisierung noch nicht wirklich durchgängig Praxis ist. Viele verstehen gar nicht, dass hinter einer guten Baukultur eben Prozessqualitäten stecken. Also nicht am Ende steht da was Fertiges, aber warum es so aussieht, hat mit diesen langen Prozessen dazwischen zu tun. Und da werben wir sehr für die Qualität. Wir haben eben eine wissenschaftliche Erkenntnis und wir haben eine Praxis und das klafft nach wie vor sehr weit auseinander. Und mein Job ist es auch in der Kommission oder die Kommission ist dafür da, dieses Wissen auch in der Praxis anwendbar und erfahrbar zu machen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Star-Kult-Philosophie ist vorbei, sagt Theresa Keilhacker. Die Präsidentin der Architektenkammer Berlin sagt außerdem, mal wieder eine Baukrise. Damit ist der Rahmen für diesen Podcast mit wenigen Worten zurechtgezimmert. Wir sprechen also über die Änderungen, die Architekten derzeit erleben. Künstliche Intelligenz kann bei komplexen Dingen sehr wohl helfen. Es geht um die Regenwasseragentur und Regenwasserkonzepte, um Weiterbildung und vernünftige Beteiligung. Theresa Keilhacker thematisiert ihren Bauwendewunsch, Bestand vor Neubau. Dazu gehören auch Konversionen, am besten von leeren Bürogebäuden in gemischt genutzte Immobilien. Sie gibt zudem Einblick in die Problematik von Ausschreibungen der öffentlichen Hand, die kleinere Architekturbüros aus dem Markt ausschließen. Es geht um den Modulbau, der wohl von der Politik überbewertet wird. Schließlich könne man ja nicht einfach losmetern. Es geht um Abfall als Wertstoff, um den Palast der Republik und das Fake-Schloss, um das dicke Brett der Nachhaltigkeit. Kurzum, Architektur, Architektur und alles, was damit zu tun hat. Mehr zu diesen Themen findet sich auch in unserem Newsletter. Einfach auf immocom.com anmelden oder mir jederzeit Infos und Themen per Mail oder auf LinkedIn zukommen lassen. Und los geht es. Viel Spaß. Partner der heutigen Folge ist die Zuhause-Plattform, die eines der wichtigsten Themen derzeit bearbeitet. Denn Bauen ist teuer und kompliziert genug. Das muss nicht sein. Smart-Building-Lösungen für Ihre Gebäude gibt es jetzt auch ohne Mehrkosten. Als Komplettsystem seriell vorgefertigt, risikofrei, zum Festpreis und alles inklusive Montage. Sie wollen sich das mal live anschauen? Einfach zur Smart-Building-Besichtigung anmelden und bereits realisierte Bauvorhaben kennenlernen. 5 Termine, 5 smarte Gebäude in 5 Städten und die sind Werting bei München, Frankfurt, Düsseldorf, Magdeburg und Berlin. Jetzt für September anmelden unter www.zuhause-plattform.de. Alle Daten, alle Infos dazu stelle ich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen im Immobilieros-Podcast, Theresa Keilhacker, Präsidentin der Architektenkammer Berlin.
Ja, schön, dass wir uns sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir sitzen jetzt in Berlin und mit Ihnen muss ich natürlich über die Aktualitäten sprechen. Wir werden dann auch am Ende noch ein bisschen zu künstlicher Intelligenz kommen. Aber erstmal möchte ich eigentlich zu was etwas Älterem kommen, nämlich 2021 ist ein Buch erschienen. Traumland, wer wir sind und sein könnten, Identität und Zusammenhalt in Ost und West. Da haben 50 Autorinnen, darunter Sie, Perspektiven auf dem Weg zur deutschen Einheit gezeigt. Also es geht um Transformation, Populismus, Toleranz. Also alles das, was wir genau heute wieder in der Gesellschaft diskutieren. Und es heißt in dem Buch, damit Deutschland nicht zum Traumaland wird. Angesichts der aktuellen Situation der Immobilienbranche, sind wir schon ein Traumaland?
Das Buch ist tatsächlich sehr interessant, weil es auch so ein bisschen den emotionalen und psychologischen Zugang zu dem Thema findet, durch die Vielfalt der Autorinnen. Und ich habe mich sehr gefreut, als Sie mich gefragt haben, da aus der Architektur was beizutragen und Stadtentwicklung, weil es eben doch, ich bin überzeugt davon, dass das eine Manifestation ist, ne, eine sichtbare, die da stattfindet von einem gesellschaftlichen Wandel auch in der Architektur. Und ja, mein Beitrag war ja Engagement für eine wertschätzende und kollaborative Stadtpolitik. Und damit war gemeint, dass ich auch ein Kind der Nachwendezeit insofern hier in Berlin bin, weil ich als Zugereiste diese ganze Debatte um unsere Mitte von Berlin live mitbekommen habe. Und wir hatten uns eben mit meiner Initiative und Kolleginnen und Kollegen zusammengetan und wollten diesen Palast der Republik in eine Transformation schicken. Und er war ja auch in der Zwischennutzung ein wirklich kollaborativer Ort von Kultur und gesellschaftlichem Zusammenfinden. Und das wollten wir eben in eine Metamorphose schicken, dieses Gebäude, in dem wir kreative Köpfe für den Palast der Republik eine Werbefassade entwickelt haben, die dann so dieses Temporäre in einen zukünftigen Zustand hätte überführt. Und insofern ist es für mich eine große Enttäuschung, dass ich jetzt ein Fake-Schloss stattdessen sehe, was eben diese riesige Chance, die wir hatten, eigentlich für mich als verpasst manifestiert und auch dieser Ort der Wiedervereinigung so für mich nicht jetzt in der Architektur sich widerspiegelt. Und das ist eben etwas, was auch typisch ist für die ganze Entwicklung nach der Wende, was sich hier als Kristallglas in Berlin getan hat. Auch dass wir jetzt uns so oft beschweren über die Qualität der Architektur, weil man überall die gleichartige und uniforme Architektur sieht, die man dann in Frankfurt, München und Hamburg wiederfindet. Das sind eben alles auch gesellschaftliche Transformationen, die stattgefunden haben von einer Bauindustrie, die standardisiert hat, die digitalisiert hat und die Wertschöpfung Bau hat sich eben in der Hinsicht nicht unbedingt hin zum Kreativen entwickelt.
Da haben Sie jetzt aber einen ganz, ganz großen Bogen für unser Gespräch gespannt. Da war ja jetzt alles dabei. Architekten sind ja von der jetzigen Krise sehr stark betroffen, auch weil viele Projekte einfach mal nicht mehr realisiert werden, gar nicht angefangen werden, nicht mehr angefasst werden. Wie schätzen Sie denn aktuell die Situation Ihres Berufsstandes ein?
Wir befinden uns jetzt seit einem Jahr ungefähr in einer massiven Baukrise mal wieder, muss ich sagen, mal wieder, weil es sich so alle 10 Jahre wiederholt. Und insofern ist unser Berufsstand eigentlich immer darauf eingestellt, flexibel und agil zu reagieren. Das ist so ein bisschen charakteristisch, dass wir im Grunde die Vorhut von von Konjunkturschwankungen generell auf dem Weltmarkt sind. Das war eigentlich immer schon so zumindest so lange ich lebe. Und ich hatte deshalb schon diverse Wachstums- und Schrumpfungsprozesse erlebt. Das ist jetzt halt eine Krise mehr. Ich finde aber schon auch immer das wichtig, diese Krise als Chance zu begreifen. Wir haben ja das Thema Bauwende und Umbaukultur und wir versuchen schon, unsere Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, da in der Richtung einfach mehr zu machen. Aus dem Bestand heraus Projekte zu entwickeln, vielleicht auch selbst initiativ zu werden, sich aus- und fortzubilden in der Zeit und halt solche Zeiten auch zu nutzen.
Sie haben auch eine eigene Studie, kann man vielleicht so sagen, aufgelegt, wo Sie sagen, dass es halt für mittlere, kleinere Architekturbüros alles sehr, sehr schwierig ist, weil extrem hohe Anforderungen, gerade bei was Ausschreibungen betrifft. Dann kommt die Gesamtsituation noch dazu. Das ist ja jetzt nochmal so doppelt obendrauf, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir leiden eigentlich seit Jahren unter einem Rückgang von öffentlichen Aufträgen für kleinere und mittlere Büros. Das liegt daran, dass die Verwaltungen zusammengespart worden sind und im Grunde die Digitalisierung noch nicht wirklich durchgängig Praxis ist.
Über die wir schon seit vielen Jahren sprechen.
Ja, aber sie ist in der Verwaltung wirklich sehr anachronistisch, also teilweise mit sehr unterschiedlichen Systemen und nicht durchgängig eben effizient. Und deshalb schnüren die Verwaltungen deutschlandweit sehr große Pakete in der Vergabe. Und diese Pakete führen bei uns dazu, das haben wir im Vergabemonitoring jetzt die letzten 3 Jahre auch beweisen können, zu einem Rückgang der Teilhabe am Marktzugang von kleineren und mittleren Büros. Und weil 3/4 unserer Mitglieder kleinere und mittlere Büros sind die vom Markt ausgeschlossen. Und wir reden uns den Mund fusselig bei der Politik, dass sie das ändern soll. Und jetzt gerade auch in der Krise, wo der öffentliche Sektor noch wichtiger ist, dann zu investieren, haben wir jetzt einfach noch mal ganz stark geworben, dass man diese Vergabekriterien ändert. Aber wir kriegen da immer wieder zu hören, ja, das schaffen wir nicht, wir müssen hier die Prozesse verschlanken und bündeln und das würde ihnen zu viel Arbeit machen.
Aha, das ist ja dann so wie bei fast allen Problemen. Wir sehen ja auch gerade große Problematik, was Wohnen anbetrifft. Und da geht es ja auch weder vor noch zurück, sondern es bleibt alles so. Wir reden, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, über es soll nur eine Bauordnung geben. Es gibt immer noch 16. Das ist ja alles relativ schwierig. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Bauwirtschaft so stark wieder in den gesellschaftlichen Fokus gerückt ist, natürlich auch durch Wohnen und so eine Debattenkultur gibt. Ist es denn aus Ihrer Sicht überhaupt noch eine Kultur oder ist es Bashing?
Ja, generell ist die Debattenkultur nicht besser, sondern schlechter geworden die letzten Jahre. Das ist sicherlich auch ein Phänomen von Social Media und all der gleichen Schnelligkeit, die in der Debatte stattfindet. Und die Toleranz gegenüber Andersdenkenden hat eher abgenommen als zugenommen. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht selber anders machen kann und dafür werben kann, die Vielfalt der Denkansätze zuzulassen. Ich persönlich finde, das ist das Instrument, miteinander ins Gespräch zu kommen, ob das jetzt auch andere Kulturen sind oder andere Meinungen. Man möchte doch, also ich möchte meinen Horizont erweitern und nicht einengen. Insofern ist das für mich auch eine Selbstverständlichkeit. Aber klar, es wird sehr oft, driftet es in so Schwarz-Weiß-Geschichten ab und das sollten wir nicht zulassen als Gesellschaft.
Apropos Horizont, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Sie sind in Oxford geboren, haben ein Diplom in Ostwestfalen-Lippe gemacht. Danach sind Sie nach Sydney gegangen.
Gute Mischung.
Ja, seit 1998 haben Sie ein Büro mit Boris Kaczanski, ist das so richtig ausgesprochen? Der ist ebenfalls sehr international unterwegs. Ist die Arbeit in anderen Ländern einfacher und warum sind Sie nach Berlin gekommen?
Wir sind tatsächlich von Anfang an international aufgestellt gewesen. Das sind unsere beiden Biografien, die da, also auch speziell die von meinem Büropartner, der Australier ist, aber auch eben eine Migrationsgeschichte hat. Aber bei mir ist es ja auch, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe mehrmals den Ort gewechselt und diese internationale Perspektive hat mich immer sehr gereizt. Ich finde es einfach spannend, wie andere Kulturen bauen und auch überhaupt sich aufstellen. Letztendlich, wenn man genauer hinschaut, ist es aber kein Riesenunterschied. Es kommt am Ende immer darauf an, dass eine große Anzahl von Menschen gemeinsam an einem Werk arbeitet. Und das ist eben Planende zusammen mit dem Handwerk und das sind die Fachingenieure und Ingenieurinnen und das ist natürlich auch der Auftraggeber an der Stelle oder Auftraggeberin, die uns dann ermöglichen, gut zu arbeiten oder nicht. Das ist in allen Ländern dann das Gleiche. Also dieses Zusammenspiel ist das Komplexe daran. Das war immer schon eine Herausforderung, so viele unter einen Hut zu bringen und über vor allem auch eine längere Bauzeit. Ne? Also wir haben ja schon teilweise Planungszeiträume von 2 bis 5 oder auch 10 Jahren. Also da muss man dann schon durchhalten. Ja. Als Team.
Jetzt haben Sie ja sich aber auch mit Berlin noch eine sehr schwierige Stadt ausgesucht, oder? Weil Berlin ist ja immer die Blaupause für so ziemlich alles. Für lange Baugenehmigungszeiten, für nicht besetzte Verwaltung, irgendwie für alles. Wie schauen Sie so als Berliner Architektenkammer auf diese Blaupause?
Die Berliner Architektenkammer hat zahlreiche Gespräche immer wieder mit unterschiedlichsten Senatsverwaltungen geführt. Er hat ja auch die politische Gemengelage in der letzten Zeit sehr häufig gewechselt. Das bedeutet für uns tatsächlich einen Mehraufwand. Man muss dann alle nochmal aufsuchen und mit ihnen besprechen, wo die Probleme sind. Es sind ja auch die meisten gar nicht vom Fach. Und viele verstehen gar nicht, dass hinter einer guten Baukultur eben Prozessqualitäten stecken. Also nicht am Ende steht da was Fertiges, aber warum es so aussieht, hat mit diesen langen Prozessen dazwischen zu tun. Und da werben wir sehr für die Qualität. Sie haben ja da schon angesprochen, die Art, wie vergeben wird, also wie Aufträge vergeben werden, ist ein wichtiges Qualitätskriterium. Aber auch, wie beteiligt wird, wie unsere Bevölkerung, für die wir ja letztendlich dann bauen, wie die mitgenommen wird auf solche Prozesse. Und das kriegen wir ja am Ende dann ins Gesicht geworfen. Wenn am Ende da was steht, sind wir schuld. Aber die Prozesse haben wir oft in dem Sinne gar nicht so in der Hand, wenn die Politik entscheidet, wir beteiligen nicht oder wir machen machen nur eine Anhörung und am Ende machen wir es doch so, wie wir es eigentlich immer machen wollten, dann haben wir alle ein Glaubwürdigkeitsproblem. Deshalb muss man auch hier lernen, mit diesen neuen Möglichkeiten zurechtzukommen. Wir haben ja durch die Digitalisierung und auch Corona-Erfahrung wissen wir, wie Beteiligung geht. Und es ist auch an einigen Stellen sicherlich schiefgegangen, aber es gibt auch ganz tolle Beispiele, wo eben durch die Beteiligung super gute Impulse kommen für ein Bauvorhaben, wo man gar nicht vorher dran gedacht hat. Und am Ende muss natürlich auch eine Entscheidung stehen und die kann auch mal dann vielleicht gegen die einen oder anderen Interessen sein, aber man muss es vernünftig abwägen. Und dafür sind wir ja alle dann auch da, dass so Planungsprozesse auch in der Abwägung landen. Das ist das Wichtigste, dass wir eben Wohnraum für alle schaffen, da auch wirklich nach vorne kommt.
Aber wenn Sie jetzt mit den Politikern reden, die nicken dann und sagen, ja, Frau Keilhacker, es ist, ja, Sie haben recht und dann passiert trotzdem nichts?
Das kann passieren. Aber dafür haben wir ja auch ein Parlament. Wir haben eine Opposition. Wir können für Öffentlichkeit sorgen. Wir hatten ja jetzt am Wochenende gerade den Tag der Architektur, wo wir auch unser Schaffen zeigen können, wo wir offene Büros haben und der war bundesweit. Also ich glaube, wir können schon viel tun, um auch in der Öffentlichkeit dafür zu werben und dann die Menschen hinter uns zu bringen, ist klar. Ansonsten sind wir auf den Goodwill von der Politik angewiesen.
Das ist ja aber nicht unbedingt immer ein schönes Gefühl, oder?
Ja, es gehört nun mal dazu. Also wir sind da nur ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe. Das muss einem natürlich klar sein. Und diese Star-Kult-Philosophie, die ist eigentlich schon lange passé.
Das gibt's nicht mehr, oder?
So,
oder?
Ja, es ist von den Medien immer wieder so ein bisschen gepusht, dass man gerne einen Star haben möchte. Aber im Grunde genommen ist es etwas, was so ein bisschen aus der Mode kommt. Also ich merke das auch bei den jungen Menschen, die schließen sich lieber zu kleinen Kollektiven zusammen. Und da ist dann der Einzelne gar nicht mehr so nach vorne gestellt. Und ich denke, da tut sich auch was.
Mhm. Apropos Starkult, dann nehmen wir uns doch jetzt mal den großen Star der letzten zwei Jahre, würde ich mal sagen, und zwar Nachhaltigkeit. Jeder spricht drüber. Sie sind schon 2014 in die Kommission für nachhaltiges Bauen des Umweltbundesamtes berufen worden. 2014, also das sind 10 Jahre. Trotzdem, Sie dürfen mich gern korrigieren, hat man ja den Eindruck, so richtig ist dieses Thema, also angekommen ist es schon, aber in der Umsetzung ist das alles sehr komplex. Alle konzentrieren sich auf das E, wenn wir bei ESG bleiben. Welchen Blick haben Sie da drauf?
Ich war ja schon relativ früh, also vor 15 Jahren, Vorsitzende des Arbeitskreises Nachhaltiges Planen und Bauen hier bei der Architektenkammer. Und das habe ich auch längere Zeit begleitet, das Thema. Deswegen ist es für mich auch ein dickes Brett, was wir da bohren. 15 Jahre sind es dann bei mir schon eigentlich eher in der Berufserfahrung. Wir haben runde Tische mit dem Ministerium gehabt vor 15 Jahren zum nachhaltigen Bauen. Also der Bund hatte ja relativ früh schon seinen Immobilienbestand bewerten wollen. Insofern ist das schon auch ein wissenschaftlich belastbares Thema. Aber dass es dann in die Mitte der Bauwirtschaft findet, das ist eben ein Problem gewesen lange Zeit. Letztendlich ist aber auch meine Wahl zur Präsidentin hat damit zu tun, weil das Thema habe ich dann immer auf mein Programm geschrieben mit meiner Liste, für die wir angetreten sind. Und dass es dann eben auch bei uns jetzt in der Mitte angekommen ist, zeigt ja, dass es doch vorangeht. Wir haben allerdings, und da spreche ich, Sie haben ja gerade die Kommission Nachhaltiges Bauen angesprochen, wir haben eben eine wissenschaftliche Erkenntnis und wir haben eine Praxis und das klafft nach wie vor sehr weit auseinander. Und mein Job ist es auch in der Kommission oder die Kommission ist dafür da, dieses Wissen auch in der Praxis anwendbar und erfahrbar zu machen.
Und da machen Sie Fortschritte?
Ja, wir machen natürlich subjektiv gesehen Fortschritte. Das kann man kaum objektiv bewerten. Wir merken auch, dass die jüngeren Menschen an den Hochschulen das einfordern, ganz massiv. Also auch diese neue Umbaukultur sehr stark propagieren. Also dass wir auch weniger abreißen, weniger Ressourcen verschwenden, weniger Fläche verbrauchen, den Klimawandel ernst nehmen und die Folgen davon in unserer Planung aufnehmen. Das sind ernste Themen und dafür müssen wir uns auch verantwortlich fühlen. Zero Waste, keinen Abfall, also mehr kreislaufgerechtes Wirtschaften. Gerade ist die Kreislaufwirtschaftsstrategie im Entwurf vorgestellt worden vom Umweltministerium. Und wir hatten uns da auch beteiligt als Architektenkammer und haben auch den Input geliefert, der jetzt meiner Meinung nach der einzig Richtige ist, dass man eben tatsächlich mehr auf diese Ressourcenthematik guckt. Früher haben wir nur auf CO2 geguckt und Energieverbräuche senken. Jetzt müssen wir wirklich den ganzen Lebenszyklus in den Blick nehmen mit dem Ressourcenverbrauch.
Wenn Sie sagen, junge Leute thematisieren das, jetzt kennen wir ja alle Universitäten, die brauchen ja für Transformation auch eine Weile. Ist ja auch so ein sehr großer Apparat. Sind denn die deutschen Universitäten schon in der Jetztzeit angekommen mit den ganzen Themen? Also wir machen dann später auch nochmal so künstliche Intelligenz, aber es verändert sich ja viel eben auch. Wir hatten es ja gerade schon, die Debatten in der Gesellschaft, das gehört ja alles in den Beruf des Architekten mit rein.
Richtig, also wir beobachten, dass die Studierenden das einfordern von ihren Profs. Also es geht von der Basis aus. Sie sagen einfach, das, was ihr uns hier beibringt, ist von gestern. Wir wollen was anderes hören. Und von Architects for Future angefangen über andere Initiativen gegen Abriss. Es gab ein Abrissmoratorium, was vor 2 Jahren von den Hochschulen kam und gefordert wurde, was an Frau Geiwitz übergeben wurde als offener Brief. Also es ist schon was passiert und da wird auch gerade aus dem Hochschulbereich viel Druck aufgebaut. Wir haben nur den Eindruck, dass tatsächlich in der Politik immer noch von diesen 400.000 Wohnungen und alle am liebsten auf der grünen Wiese und mit Paragraphen, die das Baugesetzbuch aushebeln, das ist natürlich nicht der richtige Ansatz, sondern die Potenziale im Bestand zu heben und dafür die Regulierungen zu vereinfachen. Da gibt's auch durchaus interessante Sachen in diesem 14-Punkte-Maßnahmenpaket der Bundesregierung. Also da hatten sie zum Beispiel drin oder haben drin Jung kauft alt, ein Eigentumsförderungsprogramm, was eben auch sich auf den Bestand richtet. Dann hatten sie auch etwas drin zum Thema Gewerbe in Wohnraum umwandeln, weil wir ja einen Überhang, speziell hier in Berlin, das ist eine ständig wachsende Größe. Wir haben einen Büroleerstand ohne Ende. Und das sind ja alles Potenziale, die man heben kann. Dann kann man auch über Bebauungspläne, kann man natürlich einen Bezirk wie zum Beispiel Reinickendorf, der früher vom Verkehrslärm Flughafen Tegel belastet war, kann man natürlich nachverdichten. Aber dafür braucht man qualifizierte B-Pläne, also Bebauungspläne. Und man kann da viel Potenzial heben aus dem Bestand heraus. Gleichzeitig wollen wir auch eine Verkehrswende natürlich. Und da würde man auch Flächen generieren, die man wieder nutzen kann. Entweder zur Entsiegelung, für mehr Grün oder auch für Bauen. Aber auf jeden Fall ist der Ansatz eben zu sagen, dieses Transformieren und nicht quasi, als hätte man ein leeres weißes Blatt, ne, und könnte da drauf Ressourcen verschwenden und Flächen fressen.
Ja, das klingt aber auch wieder so wie die, also alles. Mobilität und Nachhaltigkeit und wir verpacken alles und dann gerät trotzdem alles in den Stillstand, weil wir brauchen es immer perfekt? Fragezeichen.
Ja, perfekt. Wir können zumindest uns Ziele setzen, wo wir hinwollen, also Klimaanpassungsstrategien. Das sind wir uns, glaube ich, einig, brauchen wir. Bei Starkregenereignissen müssen wir zum Beispiel mehr Regenwassermanagement in den Mittelpunkt stellen. Das war vor 10 Jahren noch nicht so ein Thema. Jetzt reden wir über Überflutungsnachweise, die wir als Architekten oder Architektinnen zusammen mit der Landschaftsarchitektur auch nachweisen müssen. Das hat es ja nicht als Thema gegeben. Also müssen wir uns wirklich auch anpassen mit dem, was wir lernen, was wir planen, was wir umsetzen. Und das ist jetzt vielleicht nicht für jeden sichtbar auf den ersten Blick, aber dass wir mit Regenwasser heutzutage anders umgehen, ist eine total wichtige Entwicklung. Stichwort Schwammstadt. Und da tut sich viel. Wir haben hier in Berlin eine Regenwasseragentur, die wirklich ganz toll ist.
Eine also Regenwasseragentur.
Ja, da können sich Interessierte auch an die wenden und kriegen Beratung. Und wir haben hier bei uns in der Architektenkammer eine Kooperation mit der Senatsverwaltung zum barrierefreien Bauen, wo sich ja auch viel tut in Richtung Demografie, dass wir uns da anpassen müssen. Also so, denke ich, man macht, da passiert schon was, aber vielleicht nicht für jeden sichtbar auf den ersten Blick.
So, es gibt, oder anders, der Bundeskanzler hat von Zeitenwende geredet, Sie reden von Bauwende. Das ist ja schon mal schön. Wir sehen ja, was beim Bundeskanzler die Zeitenwende bedeutet. So richtig viel passiert nicht. Sie haben eine Publikation aufgelegt, Position zum Wohnen in Berlin, mehr nachhaltige Lebensqualität. Ist das ein Stück weit eine Bauwende? Weil da sind 14 Positionen drin. Wir können jetzt leider nicht alle besprechen, aber Sie können mal Ihre zwei Herzenspositionen vielleicht benennen.
Ja, tatsächlich ist die Herzensposition Bestandsertüchtigung vor Neubau als Leitsatz, Leitbild von zeitgemäßen Bauen und eben ehrliche CO2-Bilanzen, die die wahren Kosten sichtbar machen. Aber eben auch in Kreisläufen zu denken und das Thema Zero Waste wirklich zu verinnerlichen, dass wir Abfall in der Bauwirtschaft als Wertstoff definieren. Das ist ein totaler Paradigmenwechsel. Im Moment sehen Sie ja überall noch die Container, wo alles draufkommt. Das sieht aus wie vor 50 Jahren. Wird inzwischen zwar zum Teil schon recycelt, aber es ist kein Kreislauf. Es wird downgecycelt. Und wir fordern eben an der Stelle, dass Abfall ein Wertstoff wird, so wie beim Pfandsystem. Dann haben wir natürlich auch das Thema soziale Nachhaltigkeit, was wir mehr in den Fokus rücken, dass wir denken, es sollte mehr belohnt werden, wenn jemand fürs Gemeinwohl baut und eben auch bezahlbaren Wohnraum bereitstellt. Deswegen sind wir eigentlich sehr froh, dass es die neue Wohngemeinnützigkeit jetzt durchs Bundeskabinett geschafft hat. Das war ja auch eine Forderung im Koalitionsvertrag der Ampel. Und das ist notwendig, weil wir haben ja viel Wohnraum, der ist nur für viele nicht bezahlbar. Das ist ja das Hauptproblem.
Mhm. Ganz kurz nochmal, weil wir haben vorhin über Konversion gesprochen, da fällt mir ein, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen. Weil die Konversion von Office zu Wohnen, gibt's ja einige Player, die sagen, also wir haben das jetzt 800 Mal durchgerechnet und wir rechnen es auch gerne nochmal, aber es rechnet sich einfach wirtschaftlich überhaupt nicht. Sie sagen, hier steht ganz viel Office leer, würde gut als Wohnen funktionieren, auch bei Ihnen in der wirtschaftlichen Betrachtungsweise?
Es kommt ja immer darauf an, was für Renditen man erwartet. Und da bin ich auch wieder bei dem Thema von sozialer Nachhaltigkeit. Habe ich eine hohe Renditeerwartung, wird sich das nicht lohnen. Das ist klar. Da lassen es viele deswegen leer stehen, weil sie erwarten, dass sie in ein paar Jahren dann wieder hohe Mieten generieren. Aber generell werbe ich eigentlich dafür, dass man dieses Thema einfach auch für sein eigenes Seelenwohl wieder in den Vordergrund stellt. Denn es nutzt uns allen nichts, wenn wir solche Quartiere entwickeln, wo viel Leerstand ist. Die sind dann auch am Ende nicht nachhaltig für das Portfolio. Also jemand, der in Nachhaltigkeit auch Bezahlbarkeit ein paar Gedanken reinsteckt und für eine Mischung innerhalb seines Portfolios sorgt, der wird, glaube ich, am Ende auch besser reüssieren. Der Grund, warum wir jetzt so Probleme gekriegt haben, war ja, dass viele auch diesen Zinsanstieg, der ja im Grunde jetzt wieder auf einem normalen Niveau ist, einfach nicht mit einzupreisen. Und da wundert man sich dann schon, wie da kalkuliert wird. Insofern ist mein Mitleid, hält sich da in Grenzen. Wenn jemand jetzt gut gewirtschaftet hat vorher, dann hat er ja jetzt noch Geld in dieser Baukonjunkturdelle, einfach auch wieder an Fachkräfte ranzukommen. Das ist ja auch ein Vorteil. Und so, denke ich, haben sich jetzt die am Markt gehalten, die an der Stelle auch richtig die Lage im Blick gehabt haben und etwas ausgewogener mit der Rendite umgegangen sind. Und generell finde ich auch bei diesen Gewerbeimmobilien, denke ich auch, dass man ja nicht die gesamte Gewerbeimmobilie zum Wohnraum machen muss, sondern man kann auch innerhalb der Gewerbeimmobilie eine Mischnutzung anstreben und nur einen Teil wieder ins Wohnen überführen. Dann hat man immer noch verschiedene Eier im Korb. Also es gibt so viel soziale Infrastruktur, die die Stadt Berlin zum Beispiel braucht, von Bibliotheken über Kindergärten, über was weiß ich, was auch in Gewerbeimmobilien reinpassen würde. Also man muss nicht nur das Wohnen im Blick haben. Und ich denke, das täte vielen Lagen auch ganz gut, wenn man da etwas mehr in die Mischnutzung gehen würde.
So, jetzt aber wieder zurück zu den Positionen. Eine Position, da habe ich mich sehr gefreut, da bin ich jetzt auch sehr gespannt auf Ihre Antwort, weil Sie schreiben darin, Low-Tech, also soll Wohnen bezahlbarer machen. Jetzt ist das ja noch gar nicht so lange her, dass man tatsächlich von Projektentwicklern Führung bekommen hat, wo man aufs Dach geführt wurde und da wurde einem die Riesentechnik aufbauten, die ja fast höher als das Haus waren, gezeigt. Das ist ja jetzt das Gegenteil von Low-Tech. Jetzt machen wir also eine Rolle rückwärts.
Also ein Stück weit schon, weil wir feststellen, dass diese Technik einfach nicht hält, was sie verspricht. Sie hat sehr kurze Lebensdauern. Also wir reden da von 5 bis 7, maximal 10 Jahren. Das ist ein Materialverschleiß ohne Ende. Und wir haben hohe Wartungskosten. Und das merken halt natürlich auch die, die solche Immobilien betreiben, dass sie da viel Geld reinstecken in eine relativ anfällige Technik. Und deshalb hat sogar die Bundesregierung auch jetzt fast jährlich eine Konferenz zu dem Thema Low-Tech gemacht, weil sie feststellt, dass auch in ihren Bundesliegenschaften das immer wieder zu Krankheitsausfällen führt. Und wir müssen jetzt wieder lernen, eigentlich zu dem zurückzukehren, was wir vorher auch schon mal wussten, dass eben zum Beispiel eine Querlüftung oder wie das Gebäude auf dem Grundstück ausgerichtet ist, solche Basics in der Planung auch Technik einsparen können. Ja, die wir vielleicht zu hoch gerüstet haben in der Hoffnung, dass das dann alles von selbst funktioniert. Und was Sie angesprochen haben, ist ja auch noch eine optische Einschränkung, dass auf den Dächern da teilweise wirklich hässliche Aufbauten waren. Das ist, ja. Aber vor allem ist es der Ressourcenverbrauch. Das müssen wir an der Stelle reduzieren. Und wir können an der Stelle auch Kosten sparen.
Das bedeutet dann auch Rückbau? Also bei Häusern, wo das jetzt drauf ist?
Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Manche Häuser werden da sich kaum rückbauen lassen ohne einen riesen Aufwand. Aber man kann vielleicht eben die Intervalle etwas vergrößern in den Investitionszyklen von dieser Technik. Wir haben natürlich auch viel gelernt. Also manche Technik ist auch inzwischen robuster geworden. Aber man muss schon ehrlich ansprechen, dass die Industrie davon lebt, dass die Sachen sehr schnell kaputt gegangen sind. Mhm. Und insofern ist es dann auch wieder eine politische Situation.
Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Mails,
die Sie hoffentlich bekommen.
Ja, die ich bekomme. Ja, das macht ja nichts. Ja, das werden wir sehen. So, apropos Veränderung. Wir sehen ja, künstliche Intelligenz rückt immer weiter vor. Man kann das ja jetzt auch in den sozialen Medien, Sie hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, da hat man ja jetzt immer oben so dieses kleine Kästchen mit KI generiert und da sieht man ja wunderschöne Häuser in Felsenreihen und mitten im Meer und unterm Meer noch irgendwelche Zimmer und so. Was bedeutet denn künstliche Intelligenz für den Architektenstand?
Letztendlich kann uns KI wirklich helfen, diese Komplexität von Regularien und auch Prozessen abzufragen und entsprechend besser zu steuern. Also für uns ist das eigentlich gar nicht so ein Schreckensszenario.
Aber für einige schon.
Ja, aber wir haben jetzt auch diverse Foren dazu gemacht, in Berlin, aber auch auf Bundesebene. Und wir stellen fest, dass wir sind ja doch schon lange eigentlich durch einen Umbruch der Digitalisierung gegangen. Wir sind sozusagen schon leidgeprüft. Man hat sich daran gewöhnt, dass in gewisser Weise Steuerungsprozesse sind, die man lernen muss, auch wirklich zu steuern und nicht Opfer von Standardisierungsprozessen zu sein. Die KI ist jetzt ein weiterer Schritt, aber er kann uns wirklich auch helfen, die komplexen Sachen wie DIN-Normen oder eben auch Gesetzesauslegung, da kann man die KI natürlich auch befragen und das entsprechend einprogrammieren. Also das ist, finde ich, schon auch eine tolle Sache und wir nutzen es auch schon teilweise. Und wir kriegen auch das Feedback, dass es in den Büros durchaus angenommen wird.
Also als Chance. Es ist jetzt kein Schritt hin oder weg von der Kreativität.
Nicht unbedingt. Also das Einzige, was wirklich für uns gefährlich wird, ist natürlich die Urheberrechte-Sicherung, weil natürlich eine KI ein Stück weit sehr stark klonanfällig ist. Aber das hat es eigentlich auch immer schon gegeben, dass wir unsere gestalterische, schöpferische Leistung schwer abgrenzen konnten. Und dann eben bei geringfügiger Veränderung kann jemand sagen, es war seine Idee. Und das ist halt letztendlich nochmal potenziert durch die KI. Die kann ja durch alle, also wir müssen eher auch vorsichtig sein, was wir mit unseren Daten machen. Sind die wirklich sicher oder grast da jemand eben auch ab? Das sind so die Themen, die wir im Moment sehr stark diskutieren. Wir überlegen auch, ob wir eben selber da aktiver werden als Bundesarchitektenkammer. Wir haben ja immerhin über 140.000 Mitglieder, dass wir auch uns gegenseitig da besser unterstützen, was diese Cloud Geschichten.
Wie viele Mitglieder hat die Architektenkammer Berlin?
Die hat über 10.000 Mitglieder.
Ah, das ist ja aber auch ordentlich.
Ja, das ist eine hohe Dichte hier in der Hauptstadt.
Ja, alle wollen nach Berlin, ja.
Genau.
Kosten reduzieren, schneller werden, darauf können sich ja alle einigen. Und dann sind wir ganz schnell bei seriellem und modularen Bauen. Da hat man ja immer noch dieses weit verbreitete Narrativ, das ist so die Platte 2.0. Und irgendwie so richtig möchte es auch keiner und das sieht alles gleich aus. Jetzt haben wir natürlich Anbieter, die in schönen Katalogen immer zeigen, dass es eben nicht alles identisch ist, dass es sehr unterschiedlich und individuell sein kann. Was sagen Sie zu seriellem und Modulbau?
Also prinzipiell haben wir das immer schon integriert in unsere Planung, wenn es sich da eignet von den Grundstücken her. Das ist ja letztendlich davon abhängig, wie viel Platz man hat, ne? Und in der Stadt ist es eigentlich relativ unrealistisch. Wir haben ja keine grüne Wiese hier, die wir vorfinden, wo wir das aneinander reihen können. Inzwischen sind aber die Baukästen natürlich etwas komplexer geworden. Und auch vielfältiger, das ist ein Vorteil für die Gestaltung. Und wir haben natürlich auch im Holzbau, den wir ja stark auch voranbringen wollen, haben wir natürlich auch die Vorproduktion in der Industrie, die uns hilft, die Qualität zu verbessern. Also letztendlich verschließen wir uns dem Thema nicht, aber wir haben ein bisschen den Eindruck, dass es von der Politik überbewertet wird, dass man da so viel mehr generieren kann. Weil da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Wir wollen ja nicht auf der grünen Wiese diese ganzen Kisten abstellen, sondern wir wollen eigentlich keinen Flächenfraß mehr. Wir haben uns ja auch zu Hektarzielen eigentlich verpflichtet, ne, die wir einhalten wollen. Und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, wir könnten da jetzt munter drauf losmetern, sondern wir müssen uns jeden Fall angucken, wo ist es wirklich eine gute Lösung, weil man zum Beispiel seriell aufstocken kann, dann ist es wunderbar. Das ist dann meistens in Siedlungen, die vorher auch schon eine gewisse Standardisierung hatten. Es gibt ja auch serielle Sanierung, wo das total Sinn macht. Das ist mit dem Thema Energiesprung aus Holland uns auch weitergekommen zu uns und wird hier aufgegriffen von der DENA. Also wir haben durchaus Möglichkeiten, das zu nutzen.
So, also wir haben jetzt den modularen und seriellen Bau gehabt. Wir haben Digitalisierung gehabt. Wir haben Ausbildung, Weiterbildung gehabt. Wir haben über Transformation und Nachhaltigkeit gesprochen. Es ist ja jetzt wirklich ein Riesenberg. Sie müssen sich mit allem beschäftigen, wenn es jetzt ein Ranking von Theresa Keilhacker gibt. Was sind die Top 3, die für Sie entscheidend sind und mit all ihrer Energie angefasst werden? Ein bisschen Energie bleibt auch noch für die anderen Themen, aber ich möchte jetzt Ihre Top 3.
Mir reicht eigentlich schon, die drei Säulen der Nachhaltigkeit eben zusammenzubringen. Das ist ja die ökologische und die ökonomische und die soziale Komponente. Und deshalb habe ich da meine drei Aspekte beieinander, für die ich gerne eintrete und die ich letztendlich in diese Bauwendeprozesse einspeisen möchte. Wir haben uns deshalb auch dieses Leitbild gegeben als Architektenkammer. Das war die erste Amtshandlung sozusagen, mit den Gremien zusammen dieses Leitbild zu entwickeln. Und da ist Bestandsertüchtigung vor Neubau als Leitbild herausgekommen. Das leben wir jetzt seit 3 Jahren. Und ich finde das toll, dass auch alle da so mitmachen. Wir haben letzte Woche einen Leitfaden vorgestellt zum zirkulären Bauen für unsere Mitglieder. Also wir arbeiten an diesen Themen. Wir sind mehr oder weniger erfolgreich damit. Die Politik ist noch so ein bisschen, nicht so schnell, wie wir uns das wünschen, die Ideen aufzugreifen. Aber nichtsdestotrotz steht da Tropfen höhlt den Stein. Und wir merken auch, dass andere Architekten kann man hier in Deutschland folgen und mitmachen. Und man hat auch am Tag der Architektur gemerkt, da hieß ja das Motto einfach umbauen. Und das deutet ja schon darauf hin, dass auch dieses Thema bundesweit angekommen ist. Das Umbaukulturthema. Und das wäre mein größter Wunsch, dass wir die Newcomer auch dafür begeistern, da weiter mit uns die Themen Bauwende voranzubringen. Da brauchen wir den Rückenwind. Wir waren sehr froh, dass der Architects for Future zum Beispiel uns diese entsprechenden Flügel verliehen hat.
So, dann würde ich sagen, Sie arbeiten weiter an der Bauwende. Ich beobachte das sehr aufmerksam und dann treffen wir uns hier in anderthalb Jahren wieder und schauen dann mal, ob die Bauwende vorangekommen ist und wie so der aktuelle Stand ist. Theresa Keilhacker, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.